Hallo und herzlich willkommen beim MCO-Talk. In dieser Folge ging es im Gespräch um etwas ganz Interessantes, um den wichtigsten Dreiklang im Coaching. Und der lautet: Dem Coach muss es gut gehen, dem Coach muss es gut gehen, dem Coach muss es gut gehen. Und mit Silvana und Lea durfte ich darüber nachdenken, was denn für uns die wichtigsten Säulen für diesen Dreiklang sind. Denn es ist wirklich verdammt wichtig, dass es uns in unserer Arbeit, in unserer Rolle als Coach gut geht. Viel Vergnügen mit dieser Folge. Was ein wunderbarer Tag und was für ein neues Jahr. Wir haben gerade im Vorgespräch, als wir uns so eingegroovt haben zu unserer ersten Podcast-Aufnahme in diesem Jahr, schon mal so ein bisschen gefachsimpelt, was das Jahr so ist, was es so bringt. Tja, als erstes bringt es ein ganz herzliches Hallo in diesem neuen Jahr 2026 an unsere beiden MCO-Ladies, sage ich mal. Herzlich willkommen, liebe Lea. Herzlich willkommen, liebe Silvana.
Herzlich willkommen, liebe Annette, und herzlich willkommen an alle da draußen.
Von mir natürlich auch. Allen ein herzlich willkommen.
Ja, und wir hoffen, ihr da draußen seid alle gut in dieses neue Jahr gekommen, auch in die ersten Wochen. Wenn unsere Folge ausgestrahlt wird, dann hat das Jahr ja schon ein paar Wochen auf dem Buckel. Und wir haben uns für heute ein Thema ausgesucht. Das heißt, eigentlich haben gar nicht wir uns das ausgesucht. Ihr beide habt mir ein Thema zugeworfen, bei dem ich sofort dachte, oh wow, cool, warum haben wir das eigentlich noch nicht gehabt im Podcast? Zumindest nicht so klar definiert. Durchscheinen? Ja, das war schon immer mal. Dem Coach muss es gut gehen. Der wichtigste Dreiklang fürs Coaching. So, dann dachte ich, okay, wir im M-Trace-Universum, im Universum des Emotionscoachings, haben da unsere eigenen Begriffe für. Was ist denn draußen in der Welt? Und ich habe mal geguckt, was hinter dem Satz, dem Coach muss es gut gehen und Dreiklang fürs Coaching, sich sonst noch so verbirgt, Entschuldigung. Und da habe ich echt ein bisschen gestaunt, muss ich wirklich sagen. Das geht ja von Ressourcen, Authentizität, Vorbildfunktion bis sowas wie Auftragsklärung, Rollenabgleich, Zielüberprüfung. Also so Soft und Soft Skill hin zu harte Fakten hier, ja. Da habe ich mich gefragt, ich habe einen wunderbaren Satz gefunden, aber den behalte ich mir noch ein bisschen für später vor. Wenn wir auf unser Universum gucken, wenn wir auf unser Selbstverständnis gucken, wie definiert ihr beide? Wie beschreibt ihr diesen Dreiklang? Habt ihr drei Wörter für mich?
Ich habe, als ich das erste Mal gehört habe, die drei wichtigsten Regeln oder den Coaching-Dreiklang, ist erstens, dem Coach muss es gut gehen, zweitens, dem Coach muss es gut gehen und drittens, dem Coach muss es gut gehen, von meiner, ich glaube, allerersten Ausbilderin der Coaching-Ausbildung habe ich das gehört. Und dann habe ich zuerst gedacht, was ist das denn für ein Quatsch? Es geht doch hier um den Klienten, wenn wir arbeiten. Und genau die Begriffe, die du gerade gesagt hast, Authentizität und Verantwortung, hast du, glaube ich, nicht gesagt, ne, sondern Vorbildfunktion. Und das dritte war dein Begriff, sag nochmal.
Ressourcen. Also war Ressourcen. Nicht meiner, einer, den ich gefunden habe. Also,
also den habe ich, da habe ich Verantwortung noch hängen. Ne? Lea, sag du mal, bei dir wird das mit Sicherheit ähnlich sein, oder?
Ja, ich bin. Ihr kennt mich ja, ich bin ja dann so auf Kleinteile fokussiert. Jetzt denke ich gerade Vorbildfunktion. Was genau ist da wie gemeint? In was muss man oder sollte man Vorbild sein, was nicht? Wie viel Vorbild sollte man reinbringen? Interessant, genau. Also dem Coach geht's gut. Das ist ja dann für jeden unterschiedlich, was das letztendlich bedeutet. Ne? Das ist uns ja allen klar. Was wir auch immer sagen, was uns wichtig ist, ist einmal so ein bisschen. Also nicht ein bisschen, es gibt verschiedene. Ich versuche es mal auf drei Punkte. Ich habe da noch nie in drei Punkten nachgedacht. Coach geht's gut, Coach geht's gut, Coach ist gut. Das, also das Erste, was wir immer sagen, Selbstfürsorge als Coach, bedeutet, du solltest, es ist wichtig, dass du in einem Coaching-Setting und auch vor einem Coaching-Setting und auch danach gut für dich sorgst. Aus ganz vielen Gründen und der naheliegendste ist natürlich, Menschen kommen mit uns zu Herausforderungen, wo die sich ein Coaching, eine Begleitung suchen. Und in dem Moment, wo wir in einen Raum kommen, entsteht ja eine Energie, eine Atmosphäre. Und der Coach in irgendeine Richtung quasi nonverbal oder verbal ausstrahlt, dass er vielleicht mit dem Thema überfordert ist, dass es einem gerade vielleicht überhaupt gar nicht gut geht, dass man vielleicht sich nicht wohlfühlt in dem Setting. Coaches sind ja auch Menschen, dann ist es sehr hilfreich, Tools zu haben, sich da rauszuholen, einfach um für dieses Coaching guten Raum zu schaffen. Das heißt, Selbstfürsorge ist für uns alle wichtig. Deshalb machen wir auch Resilienz-Coaching und bieten das auch an, nicht? Und aber auch gerade für Coaches super wichtig, weil wir werden auch mit Themen konfrontiert, die echt hart sein können. Und kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu,
Auf
aber das ist
jeden Fall.
A und O. Und für Selbstfürsorge gehört dann auch irgendwie als zweiter Begriff, und vielleicht sitze ich nach dem Podcast hier und denke, ach Mensch, hätte ich mal den Begriff oder den genommen, aber jetzt ad hoc.
Ja.
Klarheit und Klarheit ein bisschen, was sind meine Fähigkeiten, mit welchen Themen fühle ich mich, welchen Themen fühle ich mich gewachsen? Das hat ja natürlich einen Effekt auf Selbstfürsorge, nicht? Klarheit, was ist eine Auftragsgebung? Es gibt Situationen, da sitzt man da und denkt, sag mal, woran arbeiten wir jetzt gar nicht? Habe ich das richtig verstanden oder nicht? Wenn man das nicht klären kann, kann man auch kein guter Coach in dem Moment sein. Und auch das wirkt sich ja wieder auf die Coach-Klienten-Allianz aus. Selbstfürsorge, Klarheit. Tja. Das ist ein dritter Begriff. Fällt mir total schwer, das jetzt.
Ich werfe mal noch einen dritten Begriff ein, den ich gefunden habe in einem anderen Bundle. Ergebnisorientierung.
Wieder bimmelt bei mir eher so ein bisschen Ablehnung los und ich
Ja,
weiß
bei
gar nicht
mir
warum.
wieder so auf Erfolg, ne?
Ja, genau.
Weil wir
Aber schau
also
mal, die Begriffe haben wir gar nicht miteinander abgesprochen und doch sind sie sehr ähnlich, beziehungsweise wir haben nur eine unterschiedliche Überschrift für das gleiche Denken. Das, was du mit Klarheit bezeichnet hast, Lea, das meine ich mit Verantwortung. Ne? Also klar mit sich selber zu sein, da sind wir wirklich ganz nah beieinander, wie das typisch für uns beide M-Koreaner ist. Also ganz klar zu sein mit sich, also erstmal die Selbstfürsorge, vielen Dank auch dafür, als Basis, als unabrückbare Basis, die es braucht. Und die Klarheit, die du bezeichnest und ich mit Verantwortung überschriftet habe, wir haben eine Verantwortung dafür, was wir sagen und was wir tun. Und da müssen wir schon ganz schön klar sein, um das auch wirklich, wirklich zu haben. Und wenn wir nicht aufgeräumt sind und es uns nicht gut geht, werden wir die nicht haben. Und wir werden auch nicht authentisch sein können zum Wohle des Klienten. Natürlich authentisch sein im Sinne von, ich hau einfach das raus, worüber ich denke oder was ich denke. Und auch wenn das ist, keine Ahnung, und ich werde jetzt mal extrem, stell dich doch nicht so an, kann ich das ja nicht so raushauen, weil der Klient oder die Klientin ist ja aus dem Grunde da, weil das eben als Basis nicht da ist. Na, das ist ja der Grund, warum es nicht geht. Und ich bin, warte mal gerade, wie ist das zu formulieren? Also das Einfachste im Leben ist ja immer zu sagen, du musst nur einfach. Aber darum geht es ja nicht. Das ist es ja nicht.
Das stimmt, das stimmt.
Ich war da noch mit dem Ergebnis orientiert auch. Weil ich glaube, gut, das war tief die Augen da. Das ist schon was, also bin ich nicht dabei, glaube ich. Also natürlich muss es ein klares Ziel haben. Wir sprechen immer viel von Haltung, ne? Welche Haltung habe ich als Coach? Und dazu gehört, natürlich muss man eine Klarheit haben, dazu gehört aber auch alles annehmen, was kommt, weil es kommt ja aus dem Grund. Gerade bei der Level 2 Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen, da ist ja nicht die Haltung, so, wir gehen jetzt die und die Schritte durch, dann sind wir durch, sondern wir haben die Haltung, jeder Anteil, der sich noch meldet, ist wichtig und möchte und braucht gerade Beachtung, wie auch immer wir dann damit umgehen. Also Haltung dann im Sinne von, Haltung bedeutet ja auch, seine eigene Landkarte rauszuhalten. Haltung bedeutet wertungsfrei annehmen. Und Haltung bedeutet auch, und das ist gerade, finde ich, wenn man, oder ich weiß nicht, ob es mit der Zeit abnimmt, ich finde schon, aber auch die Haltung zu haben, ich bin halt nicht verantwortlich für das Ergebnis. Nicht? Im Sinne von, ich kann gut unterstützen. Aber das ist ja was, was man auch lernt. Also ich weiß, dass das natürlich gibt man sein Bestes und möchte die bestmögliche Passung zum Klienten haben und zu dem, was Klient oder Klientin braucht. Aber ergebnisorientiert kann auch total Druck reinbringen. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis entsteht und wechselt sich ja auch, nicht? Ja.
Ja, und es ist ja auch eine Wertung. Also ich finde, in Ergebnisorientierung kommt in dem Moment eine Wertung rein, wofür definieren, wann ein Ergebnis gut ist. Weil dann sind wir wieder total im individuellen Raum. Dann definiere ich für Klient, Klientin, was ein gutes Ergebnis ist. Wäre vielleicht was anderes, wenn ich, also wir fragen ja auch, ne? Wenn du heute hier rausgehst, was ist vielleicht anders? So, oder auch bei der Wunderfrage, ne? Wie wäre das denn, wenn ein Wunder passiert? Was wäre denn dann anders? So, dann definiert Klient, Klientin ja selber einen in Anführungsstrichen guten Zustand. Und dann kann man natürlich den im Hinterkopf haben und versuchen, die eigene Arbeit daran auch auszurichten. Aber das ist trotzdem für mich nicht Ergebnisorientierung, so wie das Wort für mich belegt ist.
Für mich auch nicht, genau. Also da bin ich ganz bei euch. Und wir haben es alles schon erlebt in einem Emotionscoaching, wenn die Emotionen nivelliert sind, sage ich mal, dass das Ergebnis ganz anders sein kann als vorher angenommen. Also dass das Ziel auch ganz anders sein kann. Dass es heißt, Mensch, jetzt kann ich mich gedanklich sogar mit Version A, B oder C anfreunden und habe nicht nur die eine, wo ich das alles vermeiden wollte.
Ja, wahrscheinlich ist das. Ich habe in der Tat die drei Worte zum Thema Dreiklang in einem Magazin gefunden, was jetzt nicht so zu meiner bevorzugten Coaching-Literatur gehört, weil es sehr auf Business ausgerichtet ist. Und ich habe mich schon auch gefragt, okay, ist da ein großer Unterschied zwischen dem Emotionscoaching, wie wir das machen, und so einem, ich sag mal, so einem zielgerichteten Business-Coaching, was vielleicht auch viel mehr auf den Verstand geht, auf das Entwickeln, was vielleicht auch durchaus stärkere Beratungsanteile hat, als ein Coaching eigentlich haben sollte. Das fällt ja bei uns alles raus, ne? Wir sind ja einfach auf einer ganz anderen Ebene unterwegs.
Stimmt, aber dann auch zurückkommt nochmal, was du gesagt hast, wie definiere ich ergebnisorientiert? Wenn das Ergebnis ist, ich fühle mich wohler in Situation XY, dann ist es zumindest ein Ziel. Und in welchen Teilen dieses Ergebnis dann sich ergibt, nicht?
Ja.
Nachfolgend zum Coaching, ist ja dann auch ein Erfolg. Das heißt ja nicht, dass wir keine Ziele haben, nicht? Oder nicht in Ergebnissen denken. Nur wir agieren nicht als Coach mit so einem Fokus auf ergebnisorientiert im Sinne von das und das muss konkret eintreffen, ne? Sondern wir
Ja.
arbeiten Schritt für Schritt. Was wäre ein gutes Ziel und was fühlt sich, ja, was ist eine Zielorientierung für dich letztendlich?
Und bei der Frage Business Coaching, ich glaube, da bin ich dabei mit dem Gedanken, da ist tatsächlich häufiger mehr Ergebnis im Außen im Sinne von, das habe ich auch zu erfüllen. Ja, und da läuft dann das Emotionscoaching das ein oder andere Mal auf einer anderen Ebene.
Ja,
Ja,
ich find das total spannend. Also auch mit dem Blick drauf, dem Coach geht es gut.
ja. Und
Weil,
das war nette, sorry, ich wollte dich unterbrechen. Das ist in den Ausbildungen, wir sind immer so aufs Fachliche, oder wir alle, also man tendiert dazu, sich so fachlich weiterzubilden, nicht? Und die Methode und die Methode. Und wenn wir dann in der Ausbildung fragen, was ist denn die wichtigste Regel für ein gutes Coaching? Und wir waren dann nach dem Coach geht's gut, dem Coach geht's gut, dem Coach geht's gut. Dann ist das echt immer so ein Aha-Moment. Ja, stimmt. Das ist unglaublich wichtig und manchmal fällt einem das so weg, neben Fachexpertise und sonstigen. Und das ist so was, was einem dann total klar ist in dem Moment, aber man hat es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Was tue ich denn aktiv dafür und was kann ich tun? Das ist ja auch total spannend in Situationen im Coaching, wo ich merke, mir geht es nicht gut auf einmal.
Super, danke schön für den Ball, den habe ich mit offenen Armen jetzt aufgefangen.
rübergeworfen.
Ich würd jetzt, nachdem wir uns so allgemein ein bisschen um Begrifflichkeiten auch mal so gedreht haben, ich glaube, das war auch ganz hilfreich für die Zuhörenden draußen. Was kann sich denn dahinter verbergen, wenn man davon spricht, dem Coach soll es gut gehen? Oder muss es sogar gut gehen, soll nicht nur, dem muss es gut gehen, damit eine Arbeit auch gelingen kann. Ich würde jetzt gerne so ein Deep Dive machen. Und zwar wirklich mal fragen, was ist denn möglich an Selbstfürsorge als Coach? Also klar, Lea, du hast eben gesagt, Selbstfürsorge brauchen wir alle. Aber wenn ich auf die Rolle gucke, was sind da wichtige Elemente? Da habe ich gestern ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, ich zum Beispiel bin total froh für meinen Coaching-Raum. Weil das ist Selbstfürsorge. Für mich ist das ein Selbstfürsorge-Element. Nur mal so als Beispiel reingegeben, weil in dem Raum fühle ich mich wohl. Da ist eine Atmosphäre, die ich kreiere, die ist weitestgehend neutral und trotzdem so ein Stück durch mich geprägt, wie ich bin. Und wer da reinkommt, ja, der kommt noch mal ein Stück mehr zu mir. Ich habe auch früher viel als Untermieterin, als Coach gearbeitet bei Kolleginnen. Das war nicht dasselbe wie jetzt mit dem eigenen Raum, den ich gestaltet habe.
Ich glaube, da gehen wir mit.
Ich wollte gerade fragen, würdet ihr sagen, das ist schon mal ein Elementchen? Machen wir so ein Klebebild mit so einzelnen, so ein Mosaik der Selbstfürsorge. Was können wir da alles reinkleben?
Also, im Außen auf jeden Fall. Ne? Wanna und ich lieben auch schöne Einrichtungen und haben so einen sehr ähnlichen Geschmack auch und einfach in einem Raum zu arbeiten, in dem man sich wohlfühlt. Und Selbstfürsorge dazu gehört auch, dass man den Raum, das hört sich jetzt so banal an, ne, aber immer ordentlich hinterlässt, damit man am nächsten Morgen, wenn man reinkommt, weiß, ich kann hier mit einer Ruhe ankommen. Dazu kann auch gehören, ich gehe jetzt 5 Minuten, 10 Minuten, bevor ein Klient kommt, nicht mehr ans Handy dran. Ich mache mir das außen erstmal anfangen. Auftragsklärung. Manche machen eine detaillierte Auftragsklärung, bevor das Coaching ist. Andere sagen, ich gucke am Tag, was da gerade der Status ist, und dann gehen wir von da. Natürlich im Sinne haben das größere Bild. Das ist das eine im Außen. Ne? Was brauche ich im Außen, damit es mir im Innen gut geht? Also was kann ich auch für Strukturen aufbauen oder für Abläufe, die mir gut tun? Und dann, wenn wir jetzt nach innen kommen, Annette, dann musst du uns stoppen gleich, ne? Weil da gibt es ja
Nein.
ganz, ganz viele Sachen. Wisst ihr was? Lass uns im Außen noch kurz. Das Erstgespräch hat auch schon was mit Selbstfürsorge, dem Coach geht's gut zu tun. Und so weiter, vielleicht kann ich einmal hier Reception-Modell-mäßig im Sinne von überhaupt schon gucken, ist das ein Klient für mich? Ist das eine Klientin für mich?
Die
Ja,
Idee.
damit fängt es ja auch schon an, ne? Also,
Ja, fühle ich mich mit dem Thema wohl. Also im
okay.
Vorgespräch, im Erstgespräch kriege ich ja das Thema präsentiert und da reinzuspüren und zu gucken. Also das fängt damit an, dass ich sage, fühle ich mich dem gewachsen? Fällt mir dazu was spontan ein? Ist es ein Thema, das mich vielleicht selber triggert, weil ich eine Geschichte damit habe?
Genau, das meine ich mit Klientwohlfühlen. Ich meine jetzt gar nicht Nasenfaktor, sondern im Sinne von genau das, was du gesagt hast. Und bin ich fachlich darauf ausgerichtet? Und fällt das auch in den Bereich, in dem ich arbeiten darf? Ne? Also geht es eher in einem therapeutischen Bereich oder ist es ein Coaching-Bereich? Ich habe ab und zu Anfragen, wenn Menschen ihr Leben neu gestalten wollen, beruflich sich neu aufstellen wollen. Und dann ist für mich immer ganz wichtig zu sagen, ich mache keine Berufsberatung. Das ist ja ein Unterschied, das ist nichts, was ich tue. Wenn dann die Person aber weiß, welche Richtungen es gibt oder welche sie interessiert, oder es ist so eine, eher so eine Frage, ich bin angestellt, soll ich kündigen, soll ich in das Unternehmen wechseln, also wenn schon die Idee da ist, dann sind die bei uns im Emotionscoaching super. Nur wenn uns fragt, nach dem und dem Modell, welche Jobs würden zu mir passen oder wie gehe ich da und da dran, das wäre fachlich gar nicht mein Bereich. Ne? Das heißt, da gehört ja auch Professionalität zu tun, sagen, spannend, man kann bestimmt immer irgendwie unterstützen, aber letztendlich ist das nicht unsere Kernexpertise. Also auch da, ne, im Vorgespräch einfach gucken, was ist überhaupt mein, passt es zu dem, was was ich anbiete als Coach.
Silvana nickt
Genau.
schon die ganze Zeit ganz
Auf jeden
lebendig.
Fall, das ist da ja auch höchst kompetent, dann an passende Kolleginnen oder Kollegen zu verweisen, ne? Und davon haben wir ja auch echt einige, die da gut für ausgebildet sind, die eben sowas wie Potenziale herausarbeiten oder eben berufliche Strategien, wenn es um Karriereplanung geht und das wäre auch nicht mein Bereich. Genau. Das mit dem Holception-Modell, Idelia, finde ich eine gute Idee.
So, stimmt.
Das nochmal kurz aufzugreifen.
Genau, also im Sinne von Reception-Modell, wir erinnern uns alle, ne? Wir unterteilen ja quasi in verschiedenen Ebenen, auf dem ein Klient emotional sein Thema verinnerlicht hat. Ne? Das ist nicht wirklich, das ist meine Ansichtssache, ist das jetzt ein Familienthema oder ist das eher also ein systemisches Thema oder geht es um eine emotionale Blockade. Das hat ja letztendlich damit zu tun, wie der Klient oder Klientin das wahrnimmt. Und beim Reception-Modell haben wir die Zugehörigkeitsebene, die Identitätsebene, Glaubenssätze und Werte und die Emotionsebene. Und das sind so Ebenen, auf denen wir uns im Emotionscoaching bewegen. Wir arbeiten mit emotionalen Blockaden, wir arbeiten mit inneren Anteilen oder Glaubenssätzen, wir arbeiten mit ganzen inneren Teams, die da zusammenkommen, ne? Sprichwort innere Kritiker, Träumer, kleines Kind, sage ich, inneres Kind. Und auch systemisch. Aber jetzt kann es ja sein, dass jemand kommt und sagt, ich habe in 4 Wochen eine große Präsentation oder eine große Keynote und ich möchte gerne ein Coaching buchen. Dann ist es ja ein Riesenunterschied, ob die Person sagt, ich bin gut vorbereitet, das ist auch mein Bereich, aber ich fühle mich nicht selbstbewusst, wenn ich daran denke. Dann sind wir auf emotionaler Ebene, wenn die Person kommt und sagt, also ich würde gerne Auftreten üben. Also, was wäre so eine gute Körpersprache nach außen? Was ist vielleicht auch so ein guter Ablauf für eine Keynote? Wie steigt man am besten ein? Was sind so Impact-Techniken und so? Dann wäre das jetzt gar nichts auf Emotionscoaching-Ebene erstmal. Es geht immer darum, wo ist die Herausforderung, wenn jemand sagt, ich habe Impact-Techniken, die sind auch alle ganz toll. Ich fühle mich total seltsam, wenn ich die anwenden soll. Und ich würde das gerne authentisch tun. Sind wir wieder beim Emotionscoaching? Es kommt ja immer darauf an. Das heißt, wir selektieren im Sinne von, ob ist es ein Thema auf Emotionscoaching-Ebene, wobei wir alle wissen, dass wenn wir etwas auf den Ebenen Identität, Glaubenssätze, Emotionen oder Zugehörigkeit verändern, natürlich wird das auch ein Verhalten, einen Effekt haben auf Verhalten, Fähigkeiten, Umgebung. Aber es ist halt nicht da, wo wir ansiedeln als erstes. Ja.
Danke schön.
Und dann ist Klient da, wir denken, alles ist super, wir haben alles geklärt. Und
Und dann
dann
kommt alles anders. Hör mal,
kommt er
dieses.
mit einem Thema um die Ecke, was unseren Werten nicht entspricht. Oder wir denken, mein Gott, was habe ich mir denn hier eingefangen für ein Thema? Das geht ja gar nicht. Ne? Also wenn das Ziel etwas ist, was so gar nicht mir entspricht, dann muss ich das leider auch ablehnen. Das kann ich dann nicht. Ja, also jetzt.
All das, was ihr jetzt gesagt habt, auch diese Einordnung, ne, das Vorgespräch, was du gerade sagtest, wenn ein Thema nicht, ich sage es jetzt mal ganz, ganz klar, nicht meinen Werten entspricht, wo ich auch sagen muss, das kann ich aus mir heraus nicht fördern, dann hat das doch auch an der Stelle was mit dem Punkt Klarheit und Fähigkeiten zu tun. Ja? Also
Ja,
da ist
ja.
meine eigene Klarheit und meine Fähigkeiten zu bedienen, ein Akt der Selbstfürsorge.
Ja, und auch mit Verantwortung und auch mit Vorbildfunktion. Also irgendwie, ne, also wenn ich als Vorbild diene, ich sorge für mich und ich muss dich nicht überzeugen, du darfst deine Ansicht behalten, dann ist das ja durchaus etwas, was da jemand für sich auch so übernehmen kann und mich bei meiner Ansicht, belassen kann.
Das ist toll. Da haben wir ja schon echt jetzt über die Selbstfürsorge ein paar echt wichtige Dinge rausgearbeitet, damit es dem Coach gut geht.
Oder?
Ja, ich würde gerne noch mal auf das Thema Verantwortung kommen, weil das Verantwortung kann ja auch echt Druck machen.
Was ich damit vorhin meinte, ist auf keinen Fall die Verantwortung für das Ergebnis. Das haben wir nicht im Griff. Und wie gesagt, das kann sich ja auch ändern und ganz woanders hinführen. Verantwortung, die ich damit vorhin gemeint habe, und die hat vielleicht einen anderen Begriff dafür, ist für das, was ich tue und was ich sage. Also Verantwortung dafür, nicht über meine Fähigkeiten zu gehen, also das im Griff zu halten. Bin ich dem gewachsen? Bin ich dem Thema gewachsen? Traue ich mir das zu? Bin ich gut ausgebildet dafür? Und auch eben meine Meinung nicht einfach so rauszuplatzen, sondern zu gucken, wie viel passt denn heute? Und selbst wenn sie angebracht ist, das in einer Art und Weise, die wertschätzend und trotzdem authentisch ist.
Also auch
Wie
eine
sagtest du mal, Lea,
kommunikative
wir können noch,
Verantwortung.
bitte?
Eine kommunikative Verantwortung.
Ja. Wie sagtest du mal, man kann auch authentisch ein Arschloch sein, ne?
Ja.
Das ist damit nicht gemeint.
Okay, ja. Gedanke, der mir gerade spontan kommt, haben wir auch eine Verantwortung für das Wohlbefinden? Also ich muss es ausführen, ja, wenn ich
Ja.
es so im luftleeren Raum stehen lasse. Also eine Verantwortung dafür, wie lange ist so ein Prozess jetzt, schafft Klient, Klientin das kräftemäßig, wie tief gehen wir, packen wir besser Häppchen, damit das verkraftbar wird. Also das ist doch, würde für mich auch unter dieses Schlagwort Verantwortung gehören.
Ja, und auch wir haben ja auch als Coach, sorry, Wortfindungsschwierigkeiten, wir haben ja auch verschiedene Positionen, die wir einnehmen. Das ist
Ja.
ja auch was genau von der Metaposition, also nochmal drauf zu gucken, wie ist das Energielevel gerade. Ne? Man hat ja auch so ein Bauchgefühl, wenn wir jetzt kurz vor Ende der Sitzung sind und du weißt, jetzt geht es wirklich an etwas, was sehr emotional werden wird. Wahrscheinlich, ne? Man hat ja dann ein
Ja.
bisschen auch ein Gefühl, das könnte jetzt noch schon noch eine hohe Ladung, wie wir sagen, drauf sein. Macht es Sinn, das jetzt kurz anzuschneiden und Klient oder Klientin dann mittendrin? Natürlich
Nein.
nicht. Ne? Also so Zeitmanagement im Sinne von, wie viel habe ich Zeit? Und das sagen wir auch in den Ausbildungen immer, achtet da drauf, weil auch Übungsgruppen haben Zeitrahmen, ja, zu üben. Wie kann ich verantwortungsvoll so einen Prozess einpacken? Das ist ja auch eine Sache, die da mit reinspielt, ne? Dass wir die Leute nicht einfach sagen, ja, war schön, tut mir leid, jetzt mitten in der Familienausstellung geht es echt schlecht der Kleinen da, aber jetzt, ne, das will ja
Ja.
keiner machen. Ne? Also in dem Sinne, ja, und da sind wir schon verantwortlich, weil Klient ist ja im Prozess drin, ne? Das ist wir da im Lied, das zu
Ja, und
steuern. Ja.
Klient, Klientin geben sich, die geben sich ja auch in unsere Hand. Also
Ja.
die kommen mit einem riesen Vertrauensvorschuss. Und ich glaube, dann sind wir da an der Stelle den Menschen auch so ein Stück diese Verantwortung schuldig.
Ich finde, das füttert aber auch den Begriff des Vorbilds, wie ich ihn vorhin
Ah
genannt habe.
ja, okay.
Ja, also
Ja.
Vorbild zu sein, ich achte auf dich und bin dir in dem Moment ein Vorbild, auch dass du selber auf dich achtest.
Ja, ein schöner Gedanke. Das ist echt ein schöner Gedanke.
Weil wie oft haben wir Klienten, die so in Arbeit verstrickt sind, sich nicht die Zeit nehmen für manch einen Gedanken, die nicht zur Ruhe kommen, die hetzen und ja, wo die Selbstfürsorge auch auf der Strecke bleibt.
Ja, spannend. Mein Gott, ist das eine schöne Folge heute. Also ich finde das, also diese Folge müsste eigentlich jeder so alle 3 Monate mal durchhören und so als
Ja.
kleine Checkliste nehmen, achte ich an der und der und der und der Stelle gut auf mich und damit dann auch gut für und auf meine KlientInnen. Ja, das ist echt
Ja.
schön, ja.
Ja. Und uns passiert das ja auch. Also wir haben ja jetzt gerade eine Gruppe im Resilienz-Coaching laufen mit nur Coaches. Es sind dieses Mal nur Coaches drin. Und das ist ja auch nicht so einfach, sich die Zeit zu nehmen für sich selber den Tag über. Ne? Das haben wir ja alle auch schon erlebt und wir laufen dem ja auch in die Falle.
Immer wieder.
Und wir haben auch alle mal wieder Themen, die wir mehr mit nach Hause nehmen als andere. Ne? Und wie gehe ich dann damit um? Also ja, sich selbst Zeit nehmen für das eigene Energielevel, für alles. Wenn wir jetzt anfangen, was eine resiliente Reaktion wahrscheinlicher macht, dann sprengt
Ja.
das komplett den Rahmen. Aber auch die Nachbereitung nach dem Coaching. Nicht? Und dann auch, und da, wahrscheinlich hast du es noch als Frage, aber ich bringe es einfach schon mal ein, weil wir waren jetzt auch nochmal von Selbstfürsorge für Coaches nochmal, was können wir aktiv tun? Eben kam ja schon, es gibt Themen, es gibt vielleicht Klienten oder Reaktionsmuster von Themen, die mit uns mehr machen als andere. dann zu sagen, da suche ich aktiv mir einen Coach, der mich begleitet. Gucke ich aktiv für mich, wie kann ich mich danach in ein gutes Setting bringen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich gut in diesem Coaching die Person begleiten kann und dass ich zum Beispiel nicht, dass der Person das Gefühl gebe, Mensch, das ist jetzt aber, das ist jetzt, sprengt hier wirklich irgendwie das, was wir im Coaching, also ne, dass wir den Raum halten können, ne, dass wir nicht auf einmal, und das heißt ja nicht, dass man nicht mitfühlen darf oder auch mal mit traurig sein kann oder so, aber es gibt immer so einen feinen Grat zwischen, bin ich gerade mit traurig oder kann ich das verstehen, dass die Person sich sehr unsicher da fühlt in der Situation oder fühle ich mich auf einmal wirklich unsicher in meiner Rolle als Coach? Ja?
Ja. Und guck
Ja,
mal,
und so.
hätten wir jetzt eine Mindmap so im Raum, dann könnten wir jetzt wieder einen Strich zur Authentizität ziehen. Kannst du nur dann authentisch ein guter Coach sein, wenn du auch innerlich aufgeräumt bist, ne? Sonst bringst du da viel zu viele Pakete mit rein. Und wenn du dann authentisch wärst, dann könnte das auch nach hinten losgehen.
Dann gibt es halt, wir nehmen das an, das Thema und merken, und ich erinnere mich, hatte das war doch 2011 oder 2012, hatte ich eine Situation, da habe ich jemanden im privaten Kontext gecoacht. Und ich hatte gedacht, ich traue mir das zu, weil das war jetzt auch nicht so nah, dass ich sagen will. Und es hat mich so emotional erwischt auf einmal, dass für mich so ein Learning nochmal war, dann in dem Moment sich regulieren zu können und auch für sich danach die Klarheit zu haben, okay, das und das ist ein Setting, das kann ich, das wird für mich so nicht nochmal passen, weil das einfach zu viel mitschwingt, was da nichts zu suchen hat in der Coach-Klienten-Allianz.
Ja. Jetzt hast du gerade was gesagt, das würde ich gern sofort aufgreifen. Die Fähigkeit, sich selber auch während eines Prozesses zu regulieren, finde ich auch total weh. Also gerade bei uns, wo wir beim Emotionscoaching sind, wir kennen alle das Spiel mit den Spiegelneuronen, ne?
Mit den Spiegelneuronen, ja.
Ja, dass der Klient gähnt, ich gähne mit, Klient weint, ich weine mit. Okay. Darf, also ich bin grundsätzlich der Meinung, darf ich, wenn ich das transparent machen kann und sagen kann, das berührt mich gerade. Was du fühlst, berührt mich gerade. Ne? Wenn ich weine, weil meine eigene Trauer so groß ist, dann wird es ja bedenklich. Und viele, die jetzt zuhören, kennen ja auch unsere Regulationsmethoden. Wenn ich Klienten auffordere zu tappen, tappe ich immer mit. Wenn ich auffordere zu atmen, atme ich mit. Wenn ich auffordere, rückwärts zu zählen in Dreierschritten, zähle ich in der Regel mit. Ja? Also, und dann bin ich ja schon selber reguliert. Also das glaube ich, wäre auch ein guter Hinweis dafür, dass es dem Coach auch in der Sitzung gut gehen kann, wenn es mal fordernder wird, wenn wir wirklich für uns selber gute Regulationstechniken kennen, auch vielleicht nach einer Coaching-Sitzung. Ja? Die berühmte
Jeden Fall.
Psychohygiene nach einer Coaching-Sitzung.
Auf jeden Fall.
Da geben wir auch immer noch rein in den Ausbildungen, wie wichtig, wir nennen das ja den Sicherheitsanker oder Anschnallgurt. Ne? Wir fahren nicht mit Anschnallgurt, machen auch kein Coaching ohne einen Anschnallgurt. Und bedeutet einfach, dass wir vorher, mag es ein sicherer Ort sein oder irgendeine andere Art von Ressource aktivieren, die wir, falls wir doch merken, der Prozess wird intensiver, aktiv anleiten können, neben Regulationstechniken, damit der Klient wieder in ein für sich angenehmes Arousal-Level kommt. Nicht? Also, dass es nicht aus dem Fenster der Toleranz springt. Und das ist ja auch was mit dem Coach geht's tut. Das Wissen, ich habe Mechanismen, falls ich merke, das Thema wird ganz intensiv, neben Atmen, Tappen, haben wir noch andere Mechanismen. Das macht ja auch was mit der eigenen Sicherheit im Coaching als Coach. Nicht? Also dieser Anschnallgurt ist ja nicht nur für den Klienten, sondern auch für den Coach zu wissen, okay, da kann ich agieren. Wir hatten Ausbildungen, wir sind ja dann entweder wir oder andere Assistenzen, kommen immer in die kleinen Gruppen rein. Und da wurde das nicht installiert am Anfang, wie wir das sagen. Nicht? Also der Sicherheitsanker. Und diese Erfahrung einmal gemacht zu haben, dann wurde das Thema viel intensiver als geplant. Die Teilnehmerin hat danach gesagt, das wird mir nie mehr passieren. Mir ist so die Düse gegangen auf einmal. Ja, dann mit Tappen atmen, aber hätte ich doch diesen sicheren Ort, hätte ich irgendwie die Gedanken ganz schnell auf was Angenehmes bringen können, wäre ich so viel handlungsfähiger gewesen in dem Moment.
Ja, das stimmt.
Hilft auch enorm.
Ja, das stimmt. Ich würde gerne noch auf ein Stichwort kommen. Beziehung. Wie wichtig ist das Thema Beziehung für unsere Überschrift, dem Coach muss es gut gehen, dem Coach muss es gut gehen, dem Coach muss es gut gehen?
Ja, zu der transformativen Allianz kann Lea gleich nochmal die fachliche Definition sagen. Das ist in den Ausbildungen immer ihr Bereich. Das ist mit Sicherheit, die Beziehung ist ein großer Faktor.
Also wenn wir bei der transformativen Allianz sind, dann gucken wir ja auf die Klient-Coach-Beziehung.
Ja, was
Ja,
meinst du?
genau.
Was meintest du?
Ich weiß nicht,
Ich habe
ich habe
das
es
jetzt
nur
einfach
mal.
vorausgesetzt, dass es um
Das
Coach
ist,
und
glaube
Klient
ich
geht.
glaube, das ist so das erste Beziehungsmuster, an das wir denken dabei.
Ja.
Und das ist total wichtig, weil wir wissen alle, Lea, jetzt greife ich dir vor, 50%, dass diese Nummer gelingt, liegt daran, wie wir miteinander klarkommen. Ja?
Oh, nette, es sind sogar 30 bis 70
Ach du
sozusagen.
lieber
Oh.
Gott.
Ja, jetzt.
Okay.
Ich bin ja auch immer nur beschlankt auf Nase.
Halleluja.
Und Meta-Analysen, aber ja, genau, das ist enorm wichtig, ja.
Ja, das staunen wir auch, oder ich staune da auch jedes Mal drüber, Lea, wenn du das sagst. 70%, Halleluja, ja, und
30 bis
da, das.
70. Aber jetzt, ich glaube, ich weiß, also ihr hattet ja gerade gefragt, welche Art Coach-Klienten-Allianz, ne? Aber dazu gehört ja der Coach auch, ne? Also Einigkeit über die Relevanz und Effektivität der eingesetzten Intervention ist ja zum Beispiel ein Faktor von der transformativen Allianz, wie wir es nennen, oder Coach-Klienten-Allianz. Und Einigkeit bedeutet natürlich für den Klienten, aber auch Coach muss ja wissen, hat Klient verstanden, was wir gerade, warum wir das tun, ne? Das ist ja schon ein Faktor, dass die Beziehung bedingt ja immer beide letztendlich. Übereinstimmung in den Zielen, auch das ist eine Übereinstimmung. Wenn wir beide mit unterschiedlichen Zielen losfahren, kann es schief gehen, nicht? Ich denke, ein Klient möchte selbstbewusster auftreten und Klient denkt, nö, ich möchte eigentlich wieder mehr so im grünen Bereich und mich wohlfühlen in meiner Arbeitswelt und vielleicht gar nicht so. Das ist ja auch wichtig. Und das Dritte ist ja eine gute Qualität zu haben in der Beziehung. Und auch das wirkt sich ja auf beide auf. Ja, das hat einen Rieseneffekt auf den Erfolg eines Coachings, aber auch wie ich mich als Coach fühle wiederum.
Ja,
Es
das
gibt
stimmt.
Unangenehmeres, als wenn man auf einmal merkt, sag mal, habe ich das Ziel irgendwie, habe ich da was nicht, ne? Wenn man sich nicht getraut hat, vielleicht nachzufragen, wie genau meinte das, war das jetzt Onkel oder Tante in der Aufstellung, hat man was verwechselt und dann auf einmal kippt ja auch die Allianz, weil man nicht mehr die richtigen Fragen stellen kann, weil da keine Übereinstimmung ist in dem, wovon man redet. Einigkeiten aber wichtig.
Ja, das stimmt. Ich habe noch eine andere Beziehung im Blick. Sag
Merken
mal,
wir, welche denn?
die
Ja.
Beziehung zu sich selber. Der
Ach, ja.
Coach und ich, also.
Der Coach und ich, ja, große Voraussetzung für alle Beziehungen, ne? Also da haben wir ja auf MTrace Level 4 haben wir ja das Interview mit der Anna Buchheim, mit der Beziehungsforscherin in dem Online-Training. Und das hängt auf jeden Fall mit der Arbeit auch zusammen. Wie ist denn mein Modell von Beziehung? Wie gestalte ich denn Beziehungen? Ne? Und je nachdem, wenn es Schwierigkeiten gibt in Coaching, mehr vielleicht noch, wenn man therapeutisch arbeitet, die Kolleginnen und Kollegen, merken wir ja, dass die Klienten auch versuchen, uns zu testen. Ne? Nimmt die mich wirklich ernst? Will die wirklich mit mir arbeiten? Vielleicht, weil sie einfach auch eine andere Form von Beziehungsgestaltung erlebt haben auf dem Arbeitsplatz oder im privaten Umfeld oder. Ne? Wie meint die das jetzt, wenn sie das so fragt? Höre ich da eine suffisante Stimme heraus oder nicht? Ne? Und das im Blick zu behalten, ist ja auch wichtig. Ne? Bei Jugendlichen haben wir das häufig. Ne? Wenn so die Einschätzung nicht da ist, ist sie mir wohlgesonnen oder eher nicht? Will die mich herausfordern oder eher nicht? Bleibt die auch nett, wenn ich blöd werde? Oder verändert sich da was? Ne? Also da Da brauchen wir schon auch eine gute Beziehung zu uns selber, um das nach außen tragen zu
Ja.
können.
Und auch, ich weiß jetzt nicht, ob das Beziehung, ja, also was auch dazu wichtig ist, ist nochmal, was wir auch im Master-Level aktiv nochmal wirklich uns anschauen, ist, dass wir in die verschiedenen Positionen gut reingehen können. Und dazu gehören auch, gibt es Klienten, die mich vielleicht triggern oder gibt es Themen, die mich triggern, wo es immer wieder aufs Gleiche rausläuft. Und dann von der Meta zu gucken, ne, ich beobachte erste, zweite Position und dann auch sich als Coach da wahrzunehmen. Ne, wie ist denn die Annette da gerade in dem Setting? Was könnt ihr eigentlich da eigentlich ganz gut gebrauchen? Oder wie läuft denn das ab? Wie ist das denn für Klienten, wenn es so und so abläuft? Dann, ne, haben wir ja wirklich nochmal konkret auch Tools, wo wir für uns von anderen Perspektiven, von aus anderen Perspektiven heraus nochmal schauen können. Ich als Coach, ne, ich als Beobachter, wie ist es für den Klienten in der Situation? Und das wirklich aktiv. Es gibt manchmal Dinge, die einen halt mehr herausfordern oder mehr Kreise drehen als andere und dann zu gucken, wo liegt es einfach. Und das ist
Und
ja auch
oder auch
sehr
ein
wichtig.
Coaching-Thema aufmachen für uns selber, ne?
Ja.
Also eine Supervision in Anspruch zu nehmen und dann selber ein Coaching.
Meintest du das, Annette, die Beziehung zu sich als Coach? Also die Rollen klar, oder?
Ja, auch, also ich merke gerade, dass das ist ein ganz wichtiger Bestandteil zu gucken, ich und ich in meiner Rolle als Coach, so wie ich auch ich und meine Rolle als Mutter angucke, ja. Und ich glaube, und da sind wir, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang zu der Selbstfürsorge. Ich Mensch muss auf mich achten. Ich muss für mich sorgen, damit ich überhaupt in der Lage bin, für andere zu sorgen.
Die
Und andere.
Atemmaske im Flugzeug. Das ist
Genau.
einfach
Ja,
immer
super.
wieder das Bild, ne, was wir, habt ihr alle bestimmt schon gehört, was wir auch Klienten sagen und selber sagen. Jedes Elternteil denkt sich, wenn hier Druckabfall ist, dann setze ich meinem Kind zuerst die Maske auf. Ja? Aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, nein, man setzt sich, so wie man es ja auch tun soll, ich zuerst die Maske aus, damit man sich gut da sein kann, den Raum fürs Kind halten kann.
Auf meiner inneren Mindmap ziehe ich jetzt noch mal eine Linie zur Vorbildfunktion.
Ja. Ah, guck mal, die Silvana hat heute das Metagehirn im Gepäck. Aber wunderbar. Ich würde an der Stelle, also wir könnten wahrscheinlich noch eine Folge jetzt dazu machen. Umso tiefer wir reingehen, umso weiter wir den Deep Dive wagen würden. Aber ich glaube, wir können heute vielleicht auch mit so einem Appell oder einer Ermutigung enden, die ganzen Kollegen und Kolleginnen draußen, die uns zuhören. Ja, setzt euch mal hin und macht doch mal für euch eine Mindmap. Was braucht ihr, damit es euch als Coach gut geht? Und bedient ihr das? Bedient ihr das immer gut, immer ausreichend? Wo könnte es vielleicht noch einen Baustein geben in eurem Wohlfühlmosaik, den ihr neu entdeckt und den ihr da reinsetzt? Und vielleicht ist es ja irgendwann auch mal so ein Resilienztraining für euch selber, das ihr macht, wo ihr dann auch noch mal was für andere mitnehmt. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für dieses tolle Thema heute.
Danke dir. Schöner Abschluss.
Ja, in diesem Sinne sorgen wir drei heute im Laufe des Tages auch noch an der einen oder anderen Stelle gut für uns und sorgt ihr da draußen weiter gut für euch. Macht's gut und tschüss. Tschüss.
Ciao.
Ich hoffe, diese Folge war eine Inspiration für dich, bei dir mal nachzuschauen, reinzuhören, was sind deine drei Worte für deinen ganz persönlichen Dreiklang im Coaching, dem wichtigsten, dem, dass es dir gut geht. Und nun, wie immer, gutes Fühlen bis zur nächsten Folge.